Ich glaube wirklich, dass Mr. T, wie ich ihn nenne in diesem Buch, dass er uns zwingt, über unsere eigene europäische Unabhängigkeit nachzudenken.
Amerika galt lange als das Land der Freiheit und der Demokratie. Als ein Land, das den Westen geprägt hat wie kaum ein anderes. Jetzt erleben wir ein Amerika, das mit harter Machtpolitik auftritt. Trump verschärft die Lage an mehreren Fronten gleichzeitig. Im Nahen Osten liegen Hoffnung auf Deeskalation und die Gefahr neuer Eskalation derzeit dicht beieinander. Gegenüber Kuba verschärft Washington den Ton erneut und in der Ukraine ist längst klar, was Trumps Kurs bedeutet. Erleben wir mit diesem amerikanischen Präsidenten einen historischen Bruch oder zeigt sich in ihm nur besonders scharf, was immer schon zu Amerika gehört hat? Und wie stark reichen diese Entwicklungen inzwischen bis nach Europa und Deutschland, bis hinein in den Erfolg populistischer Kräfte wie der AfD? Genau darüber sprechen wir heute, und zwar unter anderem mit Professor Philipp Gassert. Er ist Historiker an der Uni Mannheim und hat mit Die bipolare Nation ein Buch über die Widersprüche der Vereinigten Staaten geschrieben und zeigt darin, warum sich vieles von dem, was wir heute unter Donald Trump erleben, nur mit einem Blick in die amerikanische Geschichte wirklich verstehen lässt. Hallo Herr Professor Gassert, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo, gerne da.
Ich freue mich auf dieses Gespräch gemeinsam mit dem Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian.
Hallo, ich bin auch gern da.
Mein Name ist Nicole Fuchs-Wiecher. Starten wir rein in diese neue Folge. Wer auf Donald Trump schaut, der hat schnell das Gefühl, dieses Amerika, das ist ein anderes geworden. Herr Gassert, Sie schauen in Ihrem Buch auf die Geschichte der USA und auf das, was das Land seit langem prägt. Ist Trump aus Ihrer Sicht ein echter Bruch? Oder zeigt sich in ihm nur besonders scharf, was schon lange zu Amerika gehört?
Also er ist beides. Er ist in vieler Hinsicht neuartig und revolutionär, aber er ist auch einer, der in einer gewissen Tradition der amerikanischen Geschichte steht und sich aus dieser erklären lässt. Also beides, Bruch und Kontinuität.
Florian, wenn wir jetzt darauf schauen, auf deine Sicht, was ist der größte Unterschied zwischen dem Amerika, auf das wir uns als Europa und als die Welt lange verlassen haben, und das Amerika, mit dem Europa heute umgehen muss?
Ja, es liegt auf der Hand, das ist sicherlich die Unberechenbarkeit, dass man eben heute in Europa und auch in Deutschland sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Vereinigten Staaten oder die Regierung in Washington so handeln, dass man weiß, was morgen kommt. Mittlerweile hat das ja eine Form angenommen, die schon wirklich aberwitzig ist, weil eben der Präsident jede Nacht, also in unserer Nacht, in seiner Tagzeit, irgendwelche neuen Absonderungen auf seinem Propagandakanal postet, Truth Social, aberwitziger Name. Und das ja auch wirklich von heute auf morgen widersprüchliche Botschaften sind. Und da mag man dann schnell drüber hinwegsehen, sagen, naja, der spinnt halt, so wird's nicht kommen. Man muss das ernst nehmen. Man muss das ernst nehmen. Und das ist auch das, was ich höre und wahrnehme im politischen Berlin. Man nimmt das auch ernst. Und die Folge daraus, können wir ja heute drüber reden, ist eben, dass man sich darauf einstellen und über sich selbst nachdenken muss.
Bin ich absolut einverstanden. Ich glaube wirklich, dass Mr. T, wie ich ihn nenne in diesem Buch, dass er uns zwingt, über unsere eigene europäische Unabhängigkeit nachzudenken. Ich spreche in dem Buch von wechselseitigen Unabhängigkeitserklärungen am Ende. Und ich glaube, dass die Stunde Europas jetzt ist, dass Trump uns zwingt, dass Amerika, wie schon in früheren Phasen der Geschichte, uns einen Spiegel vorhält. Das ist auch mein Begriff des Bipolaren, nämlich unsere Beziehung zu den Vereinigten Staaten, und dass wir die dringend neu regeln müssen und uns auch von dieser toxischen amerikanischen, auch Innenpolitik übrigens, frei machen müssen. Und ich bin fest davon überzeugt, egal wie die Zwischenwahlen im Herbst ausgehen werden, es wird alles noch schlimmer werden bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen. Also eigentlich wäre jetzt der Moment Europas zu handeln. Aber bitte finden Sie mir einen Thomas Jefferson, der eine europäische Unabhängigkeitserklärung schreibt.
Schauen wir auf die konkreten Beispiele. Haben Sie da konkrete Beispiele, wie das gelingen kann für Europa?
Das weiß ich nicht, weil ich bin Amerika-Spezialist, aber man könnte schon sagen, wir haben enorme Ressourcen, wir haben eine große Bevölkerung, wir haben alles in allem eine tolle Infrastruktur in Europa und eine gesunde, versorgte Bevölkerung. Wir haben eigentlich auch viel Geld, nur wir setzen es ineffizient ein, wenn wir unsere Sicherheitspolitik betrachten. Wir schmeißen unsere Ressourcen nicht zusammen, wir leisten uns 27 oder 28 Armeen in Europa und deswegen kriegen wir nicht so viel Bang for the Buck, wie die Amerikaner das eben bekommen. Ein Satellitensystem könnte Europa auch bauen. Wir könnten uns wahrscheinlich mit etwas Mühe auch in diesem digitalen Bereich unabhängig von den Vereinigten Staaten machen. Aber seit 1945 haben wir uns daran gewöhnt, dass sowohl unsere wirtschaftlichen, kulturellen, aber jetzt eben auch digitalen Betriebssysteme vollkommen auf amerikanischen Plattformen beruhen und dass wir Europäer nicht mehr in der Lage sind, so wie wir es ja im 19. Jahrhundert gewesen sind, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und zu bestimmen. Und deswegen werden wir erdrückt von fremden Mächten, Russland, die USA und natürlich auch China, das zunehmend zu einer strategischen Gefährdung für den europäischen Wohlstand wird.
Ich denke, wenn man das positiv einordnet, kann man sagen, es ist in Europa viel passiert. Es ist uns gelungen, in den vergangenen Jahrzehnten aus dieser Nationalstaatlichkeit heraus, also dem Nebeneinander einzelner Staaten, zu beginnen, ein Bündnis zu schmieden. Das sind noch nicht die Vereinigten Staaten von Europa, aber es ist schon relativ viel passiert, zumindest auf wirtschaftlichem Feld. Es muss aber mehr passieren, und da sind wir, glaube ich, ganz beieinander. Wenn man das mal so in drei große Bereiche fasst, dann glaube ich auch, das erste ist, Europa muss militärisch autonom werden von den Vereinigten Staaten. Das heißt, es braucht den Aufbau einer eigenen Verteidigungsstruktur, nicht gegen die NATO, aber auch ohne die NATO funktionierend, mit einer eigenen Kommandostruktur, mit integrierten Armeen, möglicherweise auch so etwas wie einer europäischen Armee. Man muss mit dieser wirklich absurden Zersplitterung der Rüstungsbeschaffung aufhören. Also es funktioniert einfach nicht, wenn zig Panzermodelle gleichzeitig in Europa produziert werden. Da muss man sich auf ein oder maximal zwei Modelle einigen. Man muss stärker investieren in moderne Verteidigungsstrukturen, also Cyberabwehr. Wir haben es gerade gehört mit dem Satellitensystem, dass wir da abhängig sind von Elon Musk oder den Amerikanern, ist wirklich absurd. Ich denke, der zweite große Block ist, wir müssen unsere wirtschaftliche und technologische Souveränität stärken. Und das sagt sich so leicht, aber wenn man dann halt mal guckt, wie weit geht denn der europäische Binnenmarkt, sieht man halt, es gibt noch keine echte Kapitalmarktunion. Und das hindert uns dabei, große Finanzströme auch hierher zu leiten. Also wenn es beispielsweise darum geht, künstliche Intelligenz und die Tools dafür zu finanzieren oder Biotechnologie oder Robotik, dann braucht es sehr viel Geld dafür und da müssen wir attraktiver werden für Investoren und das muss man eben hierzulande machen. Regulierung ist dabei ein wichtiges Stichwort. Also es kann nicht so sein, dass wir uns weiter aussetzen und quasi den amerikanischen Digitalkonzernen Meta, Google, wie sie alle heißen, einfach erlauben, quasi wie im Wilden Westen in Europa Geschäfte zu machen mit allen negativen Folgen, über die wir hier auch schon gesprochen haben im Podcast. Das muss reguliert werden. Und dazu gehört eine Unabhängigkeit bei strategischen Rohstoffen. Das wäre wahrscheinlich auch mal ein Podcast wert, wenn es um seltene Erden und anderes geht. Und der dritte große Bereich, glaube ich, ist die politische Reform. Da könnte man auch Stunden drüber reden. Einfach mal als Beispiel, es muss einfach funktionieren, dass diese europäischen Mitgliedstaaten nicht immer alle einig sein müssen, weil sonst passiert sowas wie im Falle von Orban in Ungarn, wo das Problem jetzt gelöst zu sein scheint. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, schauen wir mal. Es braucht ganz klar das Europa der zwei Geschwindigkeiten, Begriff von Wolfgang Schäuble, dass man auch mit einer kleinen Kerngruppe vorangehen kann und eben da nicht nur einstimmig mit allen Staaten, sondern auch mit weniger Staaten einfach schnell Beschlüsse fasst, die dann auch umgesetzt werden.
Ich würde gerne auf diesen Punkt der Wirtschaft auch nochmal eingehen, weil wir haben ja wichtige Schritte gemacht mit den europäischen Verträgen, dann der Europäischen Union ab 1992. Aber genau, dass wir diese tiefen Kapitalmärkte nicht haben, finde ich absolut erstaunlich, weil ja oft die Wirtschaft der Antreiber der europäischen Integration gewesen ist. Und das hindert unsere Start-ups und in Zweifel kommt dann eben ein Peter Thiel und investiert hier in Deutschland, weil wir einfach nicht die Risikokapitalfonds mit den tiefen Kapitalmärkten haben hier in Europa, die wir in den USA eben so vorfinden. Und bei allem, was dieser Mr. T macht, und ich bin davon überzeugt, dass er eigentlich die amerikanische Supermacht kaputt macht im Augenblick, ja. Dieses Kalifornien, oder ist es inzwischen teilweise nach Texas verlagert, ja. Also mit diesen Startups, mit diesem Silicon Valley und so ein verrückter Typ wie der Elon Musk, der ist in Europa einfach nicht möglich. Ich meine, der mal vernünftiger, bevor er ein Nazi geworden ist, aber stellen Sie sich doch mal vor, ein Einwanderer der ersten Generation, der studiert in den USA und der wird der reichste Mann der Welt und der schafft es single-handedly, ein Satellitensystem Starlink aufzubauen, wo die NASA seit Jahren versagt hat. Und das nur mit also relativ primitiven Mitteln, ja. Und sowas ist in Amerika möglich und wir in Europa sind überreguliert, zersplittert, auf der einen Seite und andererseits haben wir sehr übergriffige Nationalstaaten, die nicht bereit sind, Kompetenzen abzugeben. Wir haben übrigens auch ein Militär, das nicht bereit ist, sich möglicherweise einem französischen General zu unterstellen oder einem estnischen oder ungarischen oder was auch immer. Ja, also wir haben keine integrierte Verteidigung, Sie haben es angesprochen. Das heißt, Mr. T. ist schrecklich. Für mich als in der Wolle gefärbter Atlantiker ist es absolut schlimm, was da passiert. Und ich bin eigentlich nicht dafür, die Gemeinsamkeit von Europa und Amerika aufzulösen, aber er zwingt uns dazu und wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen und nicht darauf hoffen, wie beim letzten Mal, dass in 2 Jahren ein anderer und besserer käme, weil das ist, glaube ich, durch diese alte NATO vor Trump, also vor 2016 oder sowas, die kriegen wir nicht mehr zurück.
Herr Gassert, gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück in die Vergangenheit. Woher kommt denn dieses widersprüchliche Amerika eigentlich? War das von Anfang an so oder kam das so mit im Laufe der Zeit?
Ja, Amerika ist ein paradoxes Volk, sage ich mal. Die Amerikaner, People of Paradox, gibt es ein schönes historisches Buch, das so heißt. Und in Amerika, und das versuche ich mit diesem Begriff der bipolaren Nation zu fassen, sind die Schwankungen einfach viel größer als in Europa. Ich nehme dieses psychologische Bild und ich weiß natürlich, dass man nicht einfach individualpsychologische Anamnesen auf eine ganze Nation übertragen darf, ja. Aber ich spreche von dem bipolaren Volk im Sinne dieser Bipolarität als einem Krankheitsbild. Und das sind ja Menschen, die schwanken zwischen Begeisterung und Depression. Und so ist es auch mit den USA als Nation. Also die schwanken sehr viel stärker zwischen Extremzuständen als wir hier in den europäischen Kulturen. Aber gleichzeitig sind ja bipolare Menschen sehr kreative Menschen. Und Amerika hat diese unglaubliche Kreativität. Das kann man nicht verleugnen, ja. Bei allem Üblen, was dort passiert und auch historisch eigentlich seit der Gründung immer wieder passiert ist es ein System, das Kreativität, das Wagemut belohnt und das begeistert mich und interessiert mich an Amerika. Und wie gesagt, deswegen ein Elon Musk ist in Amerika möglich, im Guten wie im Schlechten. In Europa hätte der keine Chance gehabt. Darum geht es mir auch in dem Buch, darauf hinzuweisen. Und da wir ja 250 Jahre amerikanische Unabhängigkeitserklärung haben, 4th of July, jährt sich zum 250. Mal dieses Jahr, kann man sagen, wer schreibt denn diese Unabhängigkeitserklärung? Thomas Jefferson, eine der interessantesten historischen Figuren, die man sich vorstellen kann, der sagt, all men are created equal in dieser Unabhängigkeitserklärung. Es geht um life, liberty and the pursuit of happiness, also um die Freiheit, um das gute Leben. Aber für wen denn? Für ihn und seine Klasse. Er ist nämlich auch Sklavenhalter. Er hat 2 Familien. Er hat eine weiße offizielle Familie und er hat eine zweite Frau, die ist eine Sklavin seiner Frau, mit der er eine weitere Familie gründet. Ne? Und diese unglaublichen Paradoxien sind zunächst mal etwas, worüber wir uns aufregen können. Aber natürlich haben diese Formeln der Unabhängigkeitsbewegung später sehr viel Widerstand und auch Kreativität hervorgerufen, weil dann kamen eben andere, die haben sich darauf berufen, zum Beispiel Martin Luther King in den 1960er Jahren, dass wir die Ideale der Unabhängigkeitserklärung nun verwirklichen müssen. Und deswegen gibt es beides, ja, also dieses Freiheitsversprechen, auch dieses Wohlstandsversprechen der amerikanischen Demokratie und auf der anderen Seite die Unterdrückung und das krasse Zuwiderhandeln gegenüber den Idealen der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung.
Und genau daran sieht man ja, wie weit diese Widersprüche zurückreichen. Kommen wir nochmal zurück in die Gegenwart. Florian, haben wir in Europa Amerika zu lange so gelesen, wie wir es gebraucht haben, so als Schutzmacht?
Oh ja, da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, da haben wir uns selbst was vorgemacht und Sie haben es gerade anklingen lassen. Insbesondere nach der ersten Trump-Präsidentschaft hätte man eigentlich wissen können, was die Stunde geschlagen hat. Und dann haben wir hier in Europa uns aber alle gefreut, jetzt kommt nochmal ein Transatlantiker mit Joe Biden und es kann ja alles nicht so schlimm werden. Ich war damals auf einem NATO-Gipfel in Washington, ein Jubiläumsgipfel, da war das mit Händen zu greifen, dass alle die Europäer, die da an diesem großen runden Tisch saßen, so richtig erleichtert waren, dass jetzt dieser greise US-Präsident, der aber alles wieder in die richtige Richtung gelöst hat und jetzt können wir zufrieden sein. Da ist viel zu wenig passiert hier auf dem Kontinent. Da ist auch nicht die richtige Schlussfolgerung getroffen worden aus den Friktionen in Europa, also beispielsweise dem Brexit. Da hätte man viel stärker schon versuchen müssen, die Briten zwar dann wirtschaftlich herauszunehmen aus dem Binnenmarkt, aber eine Verteidigungsunion zu gründen und zu sagen, wir müssen hier stärker werden. Dafür braucht es das britische Militär, weil die kampferfahren sind, weil die eine Atommacht sind. Das ist alles nicht passiert und die Folgen sehen wir jetzt. Und es geht immer noch nicht schnell genug voran. Es passiert einiges, insbesondere im Hinblick auf die Unterstützung für die Ukraine. Da geht vor allem Deutschland sehr voran, ist mittlerweile der wichtigste Unterstützer. Aber als Ganzes gesehen, und ich habe die Punkte vorhin genannt, glaube ich, muss mehr passieren.
Herr Gassert, wie viel von dem, was wir Stand jetzt erleben, ist Donald Trump und was ist auch größer als Trump?
Also es ist größer als Trump. Er ist letztlich Ausdruck einer tiefen Krise der amerikanischen Gesellschaft, der amerikanischen Demokratie, aber eigentlich der liberalen Demokratie weltweit. Ja, in diesem Sinne, ja, Amerika hält uns den Spiegel vor, dort ist alles extremer, aber die Grundsatzfragen, also wie hängen eigentlich Demokratie und Wohlstand zusammen, funktioniert dieser Pakt noch, ja, den wir etwa mit dem Wirtschaftswunder in der alten Bundesrepublik geschlossen hatten. Also funktioniert das noch, ja? Liefert die Demokratie? Das sind ja nicht nur amerikanische Fragen. Sie sind dort stärker ausgeprägt, weil der Sozialstaat so schwach ist. Und das sind die weißen Männer, vor allem jungen Männer auch gewesen, die dann Trump gewählt haben. Und wir haben ja auch hier so eine toxische Männlichkeit teilweise, also die versucht sozusagen da andere Wege zu gehen. Also deswegen ist er schon auch ein bisschen ein Symptom für das Ganze. Aber natürlich ist er ein Akteur, der in einer spezifischen unerhört neuen Art und Weise handelt, die wir so noch nicht gesehen haben. Es hat in den USA, das möchte ich dazu sagen, immer Phasen gegeben, in denen zumindest in Einzelstaaten Einparteiensysteme, also fast faschistoide Systeme, vor allem im historischen Süden der USA, geherrscht haben, aber dass der friedliche Machtwechsel, und das ist ja nun das Essentielle an der Demokratie im Unterschied zu anderen Systemen, also dass der friedliche Machtwechsel in der Art und Weise torpediert wird, wie wir es beim Kapitolsturm am 6. Januar 2021 gesehen haben, das ist auch in der an Skandalen nicht armen amerikanischen Geschichte ein Novum gewesen. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, und das ist wenig bekannt und vielleicht überraschend, dass Trump auch darauf reagiert oder seine Leute und auch das, was man in diesem Project 25 verbindet, also diese Blaupause für eine zweite Trump-Regierung, die geschrieben wurde von der Heritage Foundation, dass natürlich der amerikanische Staat im Vergleich zum europäischen Staat sehr viel schwächer ausgeprägt ist. Also dieses ganze Gerede vom mächtigsten Mann der Welt, das mag in der Außenpolitik gelten, aber eigentlich nicht nach innen. Und das sehen Sie zum Beispiel daran, dass die Einzelstaaten, das wäre in Deutschland undenkbar, sich weigern können, Bundesgesetze anzuwenden. Die tun das einfach nicht, ja. Und diese ganze Migrationskrise mit ICE und natürlich dieser gewalttätigen Übergriffigkeit, die ich absolut verurteile, ja, aber hängt auch damit zusammen, dass demokratisch dominierte Einzelstaaten nicht bereit sind, die Gesetze anzuwenden in Bezug auf die Verfolgung in Anführungszeichen von illegal Eingewanderten. Ja, das Umgekehrte hat aber auch gegolten. Ja, republikanisch dominierte Staaten oder Staaten, die im Süden ein Interesse daran hatten, dass die Diskriminierung der Schwarzen aufrechterhalten wurde bis in die 1960er Jahre, die haben sich schlicht und einfach geweigert, die Bundesgesetze anzuwenden. Käme in Deutschland nicht vor. So, das heißt also, man reagiert mit dieser politischen Agenda auch auf die relative Schwäche des amerikanischen Staates in einem sehr heterogenen, viel föderaleren System, als wir das in den meisten europäischen Staaten kennen.
Das Bild von Amerika wird brüchig. Das verändert ja nicht nur unseren Blick, sondern auch den Blick anderer auf Europa. Man sieht es gerade auch in Kanada beispielsweise. Dort läuft eine Debatte, wie eng man sich künftig an Europa binden möchte. Sogar ein EU-Beitritt wird symbolisch mitdiskutiert. Florian, ist es für dich eher so eine kuriose Schlagzeile oder ein Zeichen dafür, dass Europa anders wahrgenommen wird?
Ich glaube Letzteres. Und diese Diskussion ist ja auch noch nicht zu Ende. Die wird in vielen demokratischen Ländern geführt. Wie können wir das, was uns ausmacht, unsere Werte, eben die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Toleranz, alles was dazugehört, dauerhaft stabil verteidigen? Und die Kanadier nehmen jetzt wahr, dass ihr engster Nachbar eben unberechenbar geworden ist und diese Werte zum Teil mit Füßen tritt. Und dann müssen sie sich neu orientieren und schauen, wer ist denn da draußen noch in der Welt? Und wir machen das hierzulande ja auch, die Europäer machen das, der deutsche Bundeskanzler macht das, deshalb reist er dann eben nach Indonesien und nach Südafrika und nach Brasilien. Das mögen alles nicht perfekte Systeme sein, aber sie sind eben auch in großen Teilen auf dem Weg, den wir auch für den richtigen erachten. Und wir müssen stärker werden, denn wenn Europa alleine bleibt oder gar in dieser Zersplitterung bleibt, wie wir es gegenwärtig wahrnehmen, dann werden wir perspektivisch im globalen Ring untergepflügt. Das ist ziemlich klar. Zwischen den großen Mächten, den Vereinigten Staaten auf der einen Seite, die ziemlich unvereinigt mittlerweile sind, aber trotzdem militärisch bedeutend bleiben, und auf der anderen Seite dem aufstrebenden China, was immer stärker und auch immer rücksichtsloser seine Interessen vertritt. Und da muss mehr passieren. Und das Problem ist nur, das ist nicht allein eine politische Aufgabe. Das kann man nicht allein den Politikern überlassen. Das ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle etwas angeht. Nicht nur die Unternehmen, die Zivilgesellschaft, die Medien, sondern eigentlich jede Europäerin und jeden Europäer. Und da sind wir leider Gottes noch nicht, sondern wir sind eben auch gefangen in dem, was Sie gerade geschildert haben, nämlich diesen Friktionen, so diesem Gefühl, ich werde eigentlich als Bürgerin, als Bürger nicht mehr richtig wahrgenommen. Diese Eliten machen da oben irgendwas, was mir nicht gefällt. Und dann kommt es zu diesen Protestbewegungen wie in den Vereinigten Staaten oder auch eben hierzulande. Man sieht es mit dem Rassemblement National in Frankreich, mit der AfD in Deutschland. Also das Gefühl eines persönlich erlebten Kontrollverlusts. So, ich kann mein Leben nicht mehr so leben, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ich habe nicht mehr die richtigen Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten und die da oben sind schuld. Und deshalb wähle ich jetzt einen Systemsprenger. Ob der jetzt Trump heißt oder Weidel heißt oder Le Pen oder Bardella heißt. Ich möchte, dass die da oben alle mal abgeräumt werden. Ich möchte was anderes. Und das ist ja menschlich vielleicht sogar verständlich, aber es ist eben im höchsten Maße unklug, weil man die Folgen nicht bedenkt. Und die Folgen sehen wir zum Beispiel gerade in Amerika.
Ja, ich finde, wir sehen einfach nicht, welche Stärken wir haben. Also wie viel Kraft Europa hat oder auch noch haben könnte, wenn es seine Ressourcen bündelt, wie gut unsere Infrastruktur auch gebaut ist. Wir alle haben Geschichten über die Deutsche Bahn, aber hallo, es ist ein so dichtes System, das uns alle von A nach B bringen kann. Und das haben sie in ganz Europa. So, also wir haben unglaubliche Ressourcen, wir haben unglaubliche Dinger hier aufgebaut in Europa, aber wir sind zu ängstlich und verzagt, wir haben kein Selbstbewusst und keine Gemeinschaft, kein Selbstbewusstsein und keinen Gemeinschaftssinn, und das müssen wir wieder gewinnen. Und wenn uns diese Vorgänge in den USA rund um den Mr. T etwas lehren, dass eben dann diese rechten Populisten, doch wenn sie erstmal an der Macht sind, mehr Chaos stiften, mehr weniger Wohlstand generieren als vorher, haben wir auch in Ungarn gesehen. Das war nicht im Interesse des ungarischen Volkes, was Viktor Orban gemacht hat, der jetzt abgewählt worden ist. Ja, und das müssen wir uns eigentlich, glaube ich, in dem Vorbild oder Feindbild Amerika nochmal sehr klar anschauen, was dort eigentlich passiert, wer profitiert. Es ist hochkorrupt, es geht alles an seine Cronies. Er profitiert in einer Art und Weise von seiner Präsidentschaft, die hätte alle frühere Präsidenten in diesem 20. Jahrhundert zumindest zu einem Rücktritt gezwungen. Ja? Also bitte, Leute, passt auf, damit ihr den Wohlstand und die Freiheit in Europa nicht verspielt.
Und trotzdem gibt es da einen bemerkenswerten Effekt, denn so wie Sie das schildern, könnte ja jeder vernunftbegabte Mensch sofort zum Schluss kommen, das geht so nicht, der muss abgewählt werden beim nächsten Mal und ich werde auf jeden Fall das Gegenteil wählen. Und das ist aber nicht der Fall. Natürlich liegen die Demokraten in vielen Umfragen jetzt etwas über den Republikanern, aber es ist zumindest kein Erdrutsch wahrzunehmen. Und da nehme ich eben auch wahr, dass viele dieser sich progressiv nennenden Kräfte, also in Amerika dann die Demokraten, sich auch nicht wirklich hinterfragen und auch nicht wirklich danach gucken, was hat denn dazu geführt, dass so viele Menschen sich von uns abgewandt haben, dass zum Beispiel viele Arbeiter, Facharbeiter sagen, ich wähle nicht mehr die Demokraten, sondern ich wähle jetzt die Republikaner. Und selbst wenn da oben so ein irrer Trump steht, dass diesen Typen wähle ich. Und da muss man schon sagen, dass das, was wir als Wokeness-Bewegung bezeichnen, in Amerika an vielen Stellen einfach so weit gediehen ist, dass viele Menschen das einfach nur noch ablehnen und sagen, das ist eigentlich auch eine Ideologie, die will ich nicht. Und deshalb werde ich die jetzt auch nicht wählen. Ich glaube, das wird zum Problem, nicht nur bei den Zwischenwahlen, sondern auch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen.
Also ich bin total bei Ihnen. Ich würde mich eher als einen linksliberalen, progressiven Menschen bezeichnen. Aber es gibt keine politische Mehrheit für eine solche Agenda, wie Sie sie an amerikanischen College-Campuses und so weiter finden und in großen Teilen der Demokratischen Partei. Und alle, die Erfolg hatten, wie jetzt Abigail Spanberger, die als Gouverneurin von Virginia gewählt wurde, also demokratische Gouverneurin, das sind zentristische Demokraten mit einer auch einem gewissen wertkonservativen Agenda. Ich finde, die Story Ungarn ist hochinteressant, weil dort hat ein ungarischer Patriot und Katholik, der für Familienwerte eintritt, aber proeuropäisch ist, gewonnen. Dort hat ja kein Linker gewonnen in Ungarn. Und ich glaube auch, dass das ein Rezept wäre für Europa, also ein Konservatismus, der aber offen ist, der liberal ist, der proeuropäisch ist. Ich denke, der könnte auch in Deutschland durchaus eine Zukunft haben. Und so sehe ich das auch für die Vereinigten Staaten. Also mit einer klar linken Agenda ist im Moment nicht zu holen. Oder schauen Sie sich die Landtagswahlen in Baden-Württemberg an. Ja, die linken Parteien sind im Grunde alle abgewählt und sie haben eine relativ konservative Grüne Partei und eine relativ konservative CDU, die dort jetzt gemeinsam die Regierung bilden. Ich glaube, das ist die Zukunft und das wird auch in den USA nur klappen, ein Machtwechsel, wenn sie Kandidaten oder Kandidatinnen finden, die eben diese Mitte, die Arbeiter bedienen können und sagen, ja, ich gucke nach euch, ich gucke nach euren Werten, aber bitte ohne Chaos, weil eigentlich haben die Leute genug von dem Trump-Chaos und er hat nicht die Umfragen, die ihn wieder ins Weiße Haus bringen würden. Letzter Punkt dazu, das amerikanische System, Wahlsystem ist so verkorkst im Vergleich zu unserem hier in Deutschland oder in den meisten europäischen Staaten, dass solche Machtwechsel sehr schwer zu gestalten sind, weil es das Wahlsystem einfach nicht hergibt. Ja, das ist ein bisschen das Problem der großartigen langen Tradition einer 250-jährigen Republik, die aber ein vorsintflutliches Wahlsystem hat, das eben von Farmern im ausgehenden 18. Jahrhundert geschaffen wurde und eigentlich nicht für eine moderne Massendemokratie gemacht worden ist.
Florian, du hast es schon angesprochen, das alles ist längst kein amerikanisches Thema mehr, sondern wir sehen es auch in Deutschland. Wie viel von dieser Entwicklung in den USA unter Trump können wir hier in Deutschland sehen? Stichwort AfD.
Die gute Nachricht ist, wir sind ein anderes System. Wir haben es ja gerade gehört. Also unser Wahlsystem, da mag man auch manches dran aussetzen, aber es ist einfach stabil, es funktioniert. Wir sind ein föderaler Staat, der anders funktioniert als der föderale Staat in den USA. Und wir haben hier schon ganz schön viele von diesen Checks and Balances, wie das in Amerika heißt, in unserem System integriert. Also beispielsweise, dass eben weder der Bundeskanzler noch der Bundestag einfach schalten und walten kann, sondern wir haben eine sehr starke Ländervertretung. Eigentlich ist es so, dass die Bundesländer den Bundesstaat bilden und nicht umgekehrt der Bundesstaat sich die Bundesländer hält. Und im Bundesrat sieht man schon an vielen Stellen, dass diese Kompromissfindung, die ja der Kern unseres politischen Systems ist, nach wie vor funktioniert. Jetzt kommt das große Aber. Wenn es eben Entwicklungen gibt, wie gerade geschildert, dass große Teile einer Bevölkerung, große Teile von Milieus den Eindruck haben, dieses System funktioniert für mich nicht mehr und diese Eliten da oben vertreten mich nicht mehr und ich möchte mich radikal gegen die wenden, die sollen weg, dann kann es Entwicklungen geben wie in Teilen Ostdeutschlands. Und da werden wir jetzt zwei wirklich bedeutende Wahlen haben in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, wo es wirklich passieren kann, dass die AfD vielleicht sogar alleine regieren kann. Und das hat dann konkrete Folgen, denn wenn man sich diese Leute anschaut, die da kandidieren und das, was sie sagen, dann ist das an vielen Stellen eben nicht mehr kompatibel mit unserem demokratischen, auf rechtsstaatlichen Grundwerten, auf Ausgleich und Toleranz basierenden System. Und dann kann auch in einem Land wie Deutschland das zumindest in Teilen ziemlich schnell gehen, weil die dann Polizeidirektorien besetzen können, die können vielleicht sogar Richterstellen besetzen, je nachdem muss man schauen, wie sich das entwickelt. Und das kann dann in Teilen des Landes wirklich eine instabile Lage hervorrufen, die auch dazu führen kann, dass wir uns noch mehr mit uns selber beschäftigen, statt unsere eigene Rolle in der Welt, in Europa klarer zu definieren. Das ist die Befürchtung, die ich dabei habe.
Also die Leute wählen natürlich keine Nazis, weil sie Nazis wollen, sondern sie wählen Nazis, weil sie frustriert sind und irgendwie eine Protesthandlung begehen möchten. Und dass das sozusagen nicht rational und vernünftig ist, darüber können wir lange diskutieren. Aber es gibt sozusagen so diese emotionale Abwendung von der etablierten Politik und da geht es natürlich auch um Identität und Ähnliches. Ja. Ich möchte aber dazu sagen, dass das Problem in Deutschland schon ist die hohe Verflechtung in unserem Föderalstaat und das ist ein großer Unterschied auch wieder zu den Vereinigten Staaten, weil unsere MinisterpräsidentInnen, die sind ja Bundessenatoren, wenn sie so wollen, wenn man das die amerikanische Analogie nimmt. Ja. Das heißt, die Länder regieren direkt im Bund mit, das haben sie in den USA nicht und Kalifornien können sie nicht einfach so unterdrücken von Washington aus. Ich denke, Bundesländer könnte man relativ leicht gleichschalten, wenn die Nazis jetzt wieder die Macht ergreifen, würden auf der Bundesebene in Deutschland. Da sehe ich also die Checks and Balances in den USA sogar stärker ausgeprägt, auch wenn im Moment der Supreme Court versagt. Das muss man schon dazu sagen, ja. Aber ein Durchmarschieren ist, glaube ich, in Deutschland einfacher als in den Vereinigten Staaten. Und das hängt mit der hohen Heterogenität der USA sowohl politisch als auch kulturell und von der Bevölkerung her zusammen. Für uns ist gut, dass wir eingebunden sind in die Europäische Union. Und das bremst, glaube ich, etwas einen zu starken rechtspopulistischen, rechtsradikalen, vielleicht sogar nationalsozialistischen Impuls, weil die Nachbarn natürlich sofort aufstehen werden, also die Polen, Franzosen, Niederländer und so weiter, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit uns historisch. Also ich glaube, es wäre eher dann so ein Meloni-Modell, was realisieren könnte in Deutschland, aber nicht unbedingt eine sehr rechtsradikale Agenda, wie sie in den Vereinigten Staaten vorfinden.
Ich bin nicht ganz so pessimistisch, weil ich schon sehe, ja, die AfD erstarkt. Wir haben gerade vor wenigen Tagen eine Umfrage gesehen, wo sie sogar auf Bundesebene die mittlerweile stärkste Partei in den Umfragen sein soll. Aber es sind halt nach wie vor immer noch so zwischen mal 22, 23 oder bis hin zu 30%. Und es gibt nach wie vor 70% der Bürgerinnen und Bürger, die das nicht wollen, die was
absolut,
anderes wollen.
Absolut.
Und wir haben eben hierzulande durch das föderale System regelmäßig Wahlen in den unterschiedlichen Bundesländern, die ja immer auch reagieren auf einen Bundestrend und dann eben auch neue Kräfte herausbefördern. Sie haben gerade Baden-Württemberg angesprochen, wo die Grünen in dem letzten Moment eine Aufholjagd hingelegt haben und jetzt ja wirklich eine, ja, grün-konservative Regierung bilden. Und das hat einen Ausstrahleffekt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen ziemlich erfolgreich regierenden CDU-Ministerpräsident, der da mit den Grünen sich geeinigt hat und sich eigentlich schon vorbereitet auf das nächste, die Kanzlerschaft, die vielleicht irgendwann auf ihn zukommt. Und so sieht man eben den unterschiedlichen Ländern, da gibt es nicht nur eigene Interessen, sondern da gibt es auch immer wieder neue politische Impulse, die dann auch auf die Bundesebene ausstrahlen.
Ja, also ich bin da eigentlich schon auch bei Ihnen und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht so sehr als südwestdeutscher Patriot aufstehe, weil wir sind ja das Mutterland der deutschen Demokratie, aber auch dort hat die AfD 20% bekommen, ne? Das muss man auch mal sagen, in einem relativ erfolgreichen Wohlstands gesättigten Bundesland, ja, wo es den Leuten absolut gut geht. Ja.
Aber wo viele jetzt fürchten, dass sie ihren Job verlieren,
richtig,
weil die Autoindustrie niedergeht.
Richtig, aber auch, genau, und dort kriegen sie eben auch 20% AfD und die Leute gehen nicht mehr jetzt entweder zur CDU oder SPD-Liberale oder was auch immer. Sie gehen auch zu diesen neuen Parteien und da, wo es eng ist, wie jetzt beispielsweise in Sachsen-Anhalt, müssten meines Erachtens die demokratischen Parteien neue Konzepte ausprobieren. Also sowas wie Listenverbindungen, sich zusammenschließen. Klar wird das dann einen Vorwurf geben, das ist ein Kartell der Altparteien, aber so in dieser Zersplitterung kriegen sie ja irgendwann auch keine Regierung mehr hin. Und das ist sozusagen das Schicksal unserer Republik in den letzten Jahren gewesen, vor dem Hintergrund des Verhältniswahlrechts. Mit dem Mehrheitswahlrecht in den USA haben sie immer klare Verhältnisse oder in Großbritannien. Also da sehe ich auch noch so ein bisschen Bedarf der demokratischen Parteien, stärker zusammenzuarbeiten und vielleicht auch mal in einer kritischen Situation zurückzustehen, um eben diese Direktmandate dann verteilt zu gewinnen oder so. Finde ich nicht unerhört, finde ich auch nicht undemokratisch, weil eigentlich haben wir sowas wie eine Blockbildung zwischen einer radikalen Rechten und dem demokratischen Spektrum. Und so riesig sind die Unterschiede zwischen CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP und so eigentlich nicht mehr, weil die Zeiten haben sich gewandelt und das Zentrale ist auch, die mediale Kommunikation hat sich total gewandelt. Also diese Transparenz, die die sozialen Medien, das Internet hergestellt haben, die machen es natürlich schwer, einen Status quo zu verteidigen, das Gute hervorzurufen, weil die Algorithmen auf negativ getrimmt sind. Und dafür hat unsere Politik, aber auch die Uni und die Gesellschaft noch keine richtige Antwort gefunden.
Kurz vor Schluss würde ich gerne noch eine Frage stellen an beide. Du hast es vorhin angesprochen, es geht darum, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Wie kann das gelingen? Was müssen wir alle tun? Alle, die zuhören und wir auch, die hier im Studio sitzen.
Also alle, die zuhören, da würde mich schon freuen, wenn möglichst viele wirklich bereit sind, mitzumachen erstmal. Also nicht nur zuzuhören, nicht nur zuzuschauen, nicht nur vielleicht sich im Stillen oder öffentlich zu ärgern, wenn etwas gegen ihren Strich geht, sondern sich zu engagieren. Demokratie lebt vom Mitmachen. Wenn keiner mehr mitmacht, dann ist die Demokratie am Ende. Und das heißt, man kann sich engagieren in öffentlichen Debatten, man kann seine Stimme erheben, wenn man den Eindruck hat, hier geht's in die schiefe Richtung. Man kann sich in Parteien engagieren, in Vereinen, man kann selber Initiativen gründen. Man muss sich einsetzen für unser Gemeinwesen. Das ist das Grundprinzip und ich glaube auch, dass wir dafür auch neue Foren brauchen. Wir haben ja hier lang und breit schon über Bürgerräte diskutiert und ich bedauere es sehr, dass dieser erste nationale Bürgerrat eben jetzt nicht reüssiert hat, dass er von den Parteien nicht gefördert worden ist. Aber da muss man dranbleiben an solchen Impulsen und schauen, wie können sich mehr Menschen im Land vernehmbar einbringen.
Meine Antwort ist darauf, wir müssen auch frustrationstoleranter werden. Also wir müssen verstehen, dass Demokratie ein komplexer Prozess ist, dass es Vetospieler gibt. Wir müssen verstehen, dass Gesetze nicht einfach mal so über Nacht erlassen werden können. Und wir müssen verstehen, dass nicht jeder immer 100% bekommen kann. Und ich glaube, es ist eine starke Ungeduld in der Gesellschaft. Es ist eine starke Emotionalisierung da. Die ist primär nichts Schlechtes, ja. Aber zu verstehen, dass Dinge langsam gehen und dass der Wandel nicht einfach mal so mit einem Schalter herbei umgestellt werden kann, das wieder zu gewinnen, ist eine wesentliche Aufgabe auch von politischen Akteuren, politischer Bildung und so weiter. Also Partizipation finde ich total richtig. Ich bin ganz bei Ihnen, Herr Harms. Aber wir müssen den Leuten auch erklären, damit ist es nicht getan. Ihr müsst einfach ein bisschen geduldig sein und bitte schmeißt nicht aus Versehen die Vase um und dann ist alles zerbrochen und das Wasser ist ausgeflossen und wir haben gar nichts mehr.
Also Geduld und Engagement. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie unseren Podcast, empfehlen Sie ihn weiter und lassen Sie eine Bewertung da. Herr Gassert, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Danke dir, Florian, für das Gespräch.
Vielen Dank. Auch danke an alle an den zugeschalteten Geräten. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.